David!
Robert!
Ach, David!
Endlich sehe ich dich mal wieder.
Wir waren im
Wir haben uns lange jetzt nicht gesehen, weil wir immer remote gemacht haben.
Wir waren letzte Woche im Kino zusammen.
Also ja, ich meine hier im Podcast. Da ist es doch, wo es drauf ankommt. Weil ihr werdet schon merken, immer wenn wir voreinander sitzen, ist viel mehr Werf drin? Ich glaube ja, Werf, hat meine Mutter
also
das Wort noch benutzt.
Also man sagt mir nach, ich bin rhetorisch brillant und ich komme ins Zaudern bei diesem Wort.
Du kommst ins Hadern?
Nee, ins Zaudern. Ich warte ab, weil ich nicht so
alles klar.
Weiß. Weißt schon, was ich sage.
Ja, wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder die Frage, was ist denn jetzt los? Wieso ist denn hier kein Trivia mehr am Anfang?
Echt? Wer hat das gefragt?
Na, immer wieder. Also, liest ja die Kommentare nicht, auch auf Spotify. Es gibt einige, die fragen das tatsächlich. Und du hast damals entschieden, es gibt nämlich ein geheimes...
Das klingt jetzt aber nach Beschuldigung
es gibt ein geheimes Telefonat, weil du und ich gesagt haben, so, ah, das setzt natürlich schon unter Druck, das immer rauszusuchen.
Nee, so war das nicht. Du bist immer vorbereitet und ich habe gesagt, ich hasse dieses Trivia. Ich habe immer überhaupt keinen Bock.
Ich wollte es auf uns beide.
Deswegen möchte ich die Wahrheit gerne. Also es ist nett, dass du mich in Schutz nehmen willst, aber ich möchte gerne die Wahrheit transportieren. Gesagt, ich habe fast manchmal keinen Bock, den Podcast aufzunehmen, weil ich dieses beknackte Trivia raussuchen muss. Das nervt mich. Ich habe keine Lust. Können wir das vielleicht lassen?
Ja. Also, was soll ich tun? Für dein Wohlbefinden tue ich alles, deswegen habe ich gesagt, so, wir machen es so. In den letzten Wochen war es ja so, immer, wenn ich mal Lust hatte, was selber auch rauszusuchen und ein Spielchen mitzubringen, dann habe ich das gemacht. Und wenn das so ist, dann machen wir es so. Ansonsten erzählen wir anfangs jetzt einfach so drauf los, vielleicht auch mal eine Geschichte. Ich habe heute eine, kein Trivia. Es ist nämlich was passiert, wir haben noch telefoniert deswegen letzte Woche. Jetzt wirst du sagen, das stimmt doch gar nicht, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt.
Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt.
So, und ich wollte mal kurz davon erzählen.
Ich telefoniere nie, du hast mich noch nie angerufen. Ich rufe immer nur dich an.
Du rufst mich an, ich hasse telefonieren auch, wirklich, ganz schlimm.
Aber du gehst immer ran, das finde ich ganz spannend.
Ja, weil ich aber weiß, wenn du mich anrufst mit einem Videocall, dann ist es immer irgendwas Wichtiges.
Okay.
Immer. Also dann, du hast mich noch nie einfach so angerufen und hast
das
gesagt.
Das werde ich mal machen nächste Woche oder so. Einfach nur
hey,
so,
na, ich wollte mal hören, wie es dir so geht, weil sowas finde ich schlimm.
Ja? Oh geil, das mache ich.
Bitte nicht. Ich habe eine Geschichte, die ich eigentlich, glaube ich, letzte Woche noch anders erzählt hätte, weil ich da noch ganz schön Erinnerst du dich?
Jetzt höre ich aber ganz genau zu.
Es war nämlich so, ich habe eine E-Mail bekommen und diese E-Mail hat mich an alte Zeiten erinnert. Ich möchte nämlich diese Geschichte so ein bisschen erzählen, ohne Namen zu nennen. Und erzähle vorher eine andere Geschichte, warum ich das ohne Namen nenne. Ich glaube, das war 2015 oder 16. Gab es so eine Sache, da war ich schon eine Weile so im YouTube-Game und ne, diese Zeit, diese goldene Phase, wo mit Influencern viel geworben wurde, die hatte da so gerade so ihren Peak erreicht. Und ich sollte ein Placement zu einem Videospiel machen, das hieß God of War, mit Sony zusammen. Und ich kann hier in dem Fall Namen nennen, weil da ist es eh egal.
Ich werde keinen Namen
In dem Fall ist es schon egal, wirst du gleich hören, weil die arbeiten nämlich nicht mehr mit mir zusammen. Und ich glaube, ich möchte es heute mal auch aus einer anderen Perspektive erzählen. Es war nämlich so, dieses Placement lief völlig aus den Ruder. Das war so, die hatten sich mehrere Influencer geholt über das Management-Studio.
War das da, wo Sigismund auch so als Kratos sich
hatte? Über Studio 71 lief das und... Nun muss man dazu wissen, in den Jahren davor, ich war eine ganze Weile bei Studio 71, da gab es so ein paar Sachen, wo wir schwer aneinander geraten sind. Da will ich jetzt gar nicht sagen, warum, aber es gab so ein paar Placements, eigentlich fast jedes, wo ich dachte, ey, das ist ja mega anstrengend immer, warum eigentlich? Und so hatte sich das dann auch bei diesem Placement gestaltet, wo es am Ende dann so weit kam, dass am Tag vor dem geplanten Dreh, wo ich so mit Sigismund als Kratos irgendwie hoch auf dem Berg, wir hatten so eine Axt besorgt, ne, Kameramann für, ich glaube, 1200 Euro für ein paar Stunden, war alles schon fertig und dann hieß es, na, wir wissen nicht, ob wir das drehen können. Und ich weiß noch, dass ich damit so abgefuckt davon war, weil es so häufig passiert ist, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Ich habe ja einen Podcast namens Lästerschwestern damals noch, in dem werde ich jetzt mal alles droppen. Und hatte das sogar angekündigt und dann gingen ganz die Alarmglocken an, sowohl bei dem Management als auch dem Werbepartner. Und dann habe ich in dem Podcast mich hingesetzt, so wieder besseren Wissens und dann alles erzählt, ne, wie genervt ich davon bin und dass das immer alles so doof abläuft und bis zum heutigen Tage ist Sony Gaming sauer auf mich. Das habe ich letztes Jahr nochmal mitbekommen, weil es da unter anderem so eine Sache gab, da sollte ich eingeladen werden zu einem Stream von einem befreundeten YouTuber, der mit Sony zusammengearbeitet hat bei dem Format. Und dann hieß es so, nee, den wollen wir leider nicht, der ist anstrengend.
Du bist wirklich geblacklistet.
Ja, und ich muss sagen, ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich finde zwar, ey, es sind 8 Jahre vergangen seit damals. Ne, Leute ändern sich, auch ich. Ich muss aber der Fairness halber sagen, ich war viel zu ungestüm. Ich würde das heute nicht nochmal machen, weil ich damals dachte...
Gibt ja auch Indizien, wenn du sagst, dass jedes Placement dich an die Decke gebracht hat.
Ja, quasi. Ja. Ich glaube aber, das hat sich so aufgebauscht. Also es gab ganz konkret eine Sache, das war so anstrengend und nervig, wo ich dachte, das hat nichts mehr mit... Ne, ich habe mich ja selbstständig gemacht, damit ich nicht mehr eben wie früher im Verlag, wo es immer einen gibt, der... mit dem Daumen nach unten drückt und dir irgendwelche Repressalien auferlegt.
Nicht weisungsgebunden bist. Ne?
Genau, und da war es wieder so, dass ich mich gefühlt habe wie damals in der Schule, wo irgendwie 10 Köche reinreden und am Ende stehst du da, bist aber selbst dafür verantwortlich für den Content, den du hochladen musst und dann auch noch produzieren. Anyway, ich habe damals schon gedacht so, warum hast du das gemacht? So, im Nachhinein ärgere ich mich darüber, weil Sony, muss man auch dazu sagen, hat damals von mir dann auch die Wut abbekommen, die mit ihnen gar nichts zu tun hatten. Ne? Also diese Vorbereitung lief nicht gut, aber mit Sony selbst hatte ich gar nichts zu tun, sondern immer über mein Management. Und ich habe dann hinterher erfahren, da gab es ganz viele kommunikative Schwierigkeiten, auch zwischen mir und denen. Und ich muss auch da sagen, ich bin zu der Zeit nicht der einfachste Mensch gewesen, weißt du selber auch. Dementsprechend dachte ich immer so, ja, hätte ich mir es damals gespart, dann wären die heute nicht sauer auf mich. Deswegen.
Es hört sich ja hier nach einer versteckten auch Entschuldigung an.
Entschuldigen, da muss ich auch sagen.
Ja, ich meine, so weit bist du vielleicht
da,
nicht, aber
da bin ich so ein bisschen stolz.
Du ordnest anders ein.
Genau, ich sehe es anders heute so. Warum ich das erzähle ist, ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen von einem großen Studio und jetzt hören wir auf mit den Namen und die wollten...
Studio oder Streamer oder wer auch immer,
genau.
Medienvertreter.
Ein Medienvertreter, die Filme releasen und die hatten zu ihrem neuen Filmstart, wollten sie mit mir ein Video machen. Sie hatten mich darum gebeten, hatten auch gesagt so, hey, hättest du nicht Lust auf die Reihe zurückzublicken? So, ihr könnt euch also schon mal denken, es geht um eine Reihe, aber welche, ne, da gibt es ja eine ganze Menge. Und ich meinte dann so, kann ich machen, ne, warum denn nicht? Und jetzt kam dann letzte Woche die Antwort, nee, das geht doch nicht, weil wir haben eine Kritik auf deinem Kanal gesehen und darin, ne, nicht nur, dass du den Film zerreißt, sondern du gehst auch mit uns nicht so gut ins Gericht. Und dann dachte ich so, wieder so eine Sache und wollte erst, ne, hab mich bei dir auch gemerkt, so, was soll das, ne, war richtig.
Ich muss dann auch immer sagen, ne, also darf ich kurz noch was einhaken, ja. So für meine Gefühlswelt, ne, wenn David sich dann meldet, wir sind ja Freunde und ich möchte für ihn da sein, aber ich merke auch, wenn so viel Wut auf mich trifft, fällt es mir sogar manchmal schwer, ich habe sogar mit Gina dann so geredet, wie geht denn das dir damit, weil ich merke dann manchmal auch so, ich kann mich dann selbst gar nicht richtig rausnehmen. Ich denke so, ich habe ja gar nichts gemacht und nichts falsch gemacht. Ich will für dich da sein. Aber du bist dann so verletzt oder in dem Moment, dass ich auch so denke, also fast schon denke, habe ich jetzt was falsch gemacht, was ja überhaupt gar nicht geht. Ja, ja, ist ganz krass. Ah, okay. Also wenn, weil ich versuche, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Und wenn ich eine Situation sehe, wo sich jemand verletzt fühlt und ich mir denke, das muss doch alles nicht so sein, dann empfinde ich ganz schnell so einen Weltschmerz. Und ich versuche dann irgendwie manchmal auch dann so an einen Punkt zu kommen, wo ich denke, was mache ich denn jetzt?
Mir hat das total geholfen.
Also, ja, ja, total. Aber ich denke da auch richtig drauf rum, weil ich will dann ja auch nicht sagen, was in eine Richtung geht wie, ja, selber schuld, aber das auch nicht sagt, ja, diesen Kacke, sondern die Wahrheit liegt irgendwo anders ein bisschen.
Ja, ja, na, ich habe dann auch überlegt, mich hat gar nicht der Fakt gestört, dass das abgesagt wurde, weil das ist gang und gäbe. Ne? Das muss man sagen, dafür ist diese Industrie, Influencer-Marketing gerade, das muss man auch sagen, wenn man auf unsere Kanäle guckt, man wird wenig Kooperationen finden im Vergleich zu den anderen Sachen, wo man jetzt zum Beispiel für Holy oder Holzkern, Telekom, Delinat, ist schon bei dir schon ein bisschen her, aber Delinat ist zum Beispiel ein Kunde. Ne? Also wir werben ja hauptsächlich mit Kunden, die gar nichts mit der Industrie zu tun haben, weil die Industrie eigentlich auch gar nicht mit uns werben möchte.
Bei mir ist es so lala, weil ich habe viele Streamer. Ich habe jetzt die Woche House of the Dragon oder auch Cineamo, aber ja.
Bei mir ist es weniger.
Aber ich hatte letzte Woche auch, muss ich auch sagen, 3 Placements abgesagt. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. 3 von 4 abgesagt. Mhm. Das ist wirklich tatsächlich viel und das kommt aber immer mal wieder vor, so wie du sagst.
Genau. In meinem Fall war es eher so, wo ich dachte so, was mich daran so frustriert, ist so ein bisschen, es erinnert mich so an die alten Tage, als ich noch Spieleredakteur war. Weil da war das noch so, es gab immer diese Unkenrufe, das kriegen wir als Filmjournalisten auch immer mal wieder unter den Wies. Du bist gekauft. Früher hieß es, die GameStar ist gekauft, die PC Games ist gekauft.
Bei mir bei der Social Movie Night, bei jedem zweiten Event oder so. Ja, den musst du ja gut finden, weil hast du ja ein Event
gemacht. klar kann man darüber argumentieren, wie das ist, so wenn sich diese beiden Welten so, ne, wenn der Influencer oder der Content Creator ein bisschen verschmilzt mit dem Studio.
Aber selbst dann finde ich, ehrlicherweise ist es schwierig, weil dann das immer die Unterstellung, dass man bereit wäre, für Geld seine Meinung zu ändern.
Ja, ja.
Und diese Sache habe ich schon immer klar kommuniziert und ist bei dir genauso. Meinung ist nicht käuflich.
Ja, ja. Also letztes Jahr, bestes Beispiel, ich wurde von Universal eingeladen nach London, um Oppenheimer zu gucken. Und dann hat der Film aber mal ordentlich auf den Sack bekommen.
Wo wir gerade über London reden, ich war in London für Rebel Moon.
Ja,
also, so ist es manchmal. Also in dem Fall wusste ich es vorher nicht und in dem Fall wusste es dann auch Netflix vorher nicht.
Ja.
Und so ist es dann manchmal. Und naja, hat man diesen Spagat, aber auch dann kann man redaktionelles und werbliches trennen voneinander und nicht immer funktioniert alles.
Aber was
gut.
Die Leute immer glauben, es gibt Person X in einem schwarzen Anzug, kommt dann so vermummt zu dir und sagt so, hier ist der Geldkoffer. Das ist der Betrag X, damit du Film Y gut findest. Und das war schon immer Quatsch, diese Denke, weil so funktioniert das nicht. Also es macht auch keinen Sinn, wegen einem einzigen Film zu jemandem zu kommen. Es macht eher Sinn, sogar Leute einzulullen, zu sagen, hey, na, willst du nicht mal hier vorbeikommen und da mal dieses, kriegst du hier mal ein Gift und da wirst du mal eingeladen. Und dadurch kauft man sich vielleicht durch kleine Gefälligkeiten so die Aufmerksamkeit des Influencers und dann findet man vielleicht auch auf dem Kanal statt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man definitiv nennen kann. Aber es gibt diesen Geldkoffer nicht. Im Gegenteil, es ist eher so, so wie es in dem Fall passiert ist. Und so war es früher schon auch bei den Spielen, dass es eine E-Mail gibt oder einen Anruf, in dem heißt es, pass mal auf, das ist Kritik X und das hier ist Konsequenz Y, mit der ihr jetzt umzugehen habt. Sprich, ihr habt diesen Artikel geschrieben und deswegen schalten wir im Heft keine Werbung mehr. Und das hat damals die Verlage bedroht, muss man klar sagen, eine Redaktion. Wenn jemand sagt, oder ein guter Werbekunde vor allen Dingen, sagt so, wir ziehen hier unsere Werbung raus. Ne, ich habe dann immer wieder so Videos gesehen oder Podcasts, in denen dann Magazinchefs auch gesagt haben, nee, wir wurden nicht gekauft. Und ja, das stimmt schon. Aber es gab auf jeden Fall diese E-Mails, weil ich weiß, dass die jeder bekommen hat. Also diese Geschichten hat man auch immer wieder gehört, dass dann eben so damit, ich will nicht sagen gedroht, aber dass es dann hieß so, dann nehmen nächstes Mal keine Werbung. Und das macht Angst und das macht auch heute als jemand, der selbstständig ist, noch hat man das Gefühl so, oh, ne, ist das was Schlimmes? Und in dem Moment dachte ich aber, ist es ja nicht mehr. Wir sind ja keine Magazine mehr. Wir sind ja nicht mehr abhängig davon. Und ich da war echt so ein bisschen enttäuscht, dass das tatsächlich nicht weggeht. So, dass mir das jetzt seit über 10 Jahren auch folgt. Und ich glaube, das war mir auch nochmal wichtig, das zu sagen. Die Leute, die vielleicht das immer wieder, ne, auch mal schreiben unter so Videos, die müssen mal verstehen, dass es eher nicht so ist, dass wir als Film-YouTuber Geld angeboten bekommen. Es ist eher so, wir könnten wesentlich mehr Geld verdienen.
Wesentlich
mehr Geld verdienen, wenn wir alles super finden würden. Ne, wenn ich nur sagen würde, also die neue Apple-Plattform, ne, wir manchmal lieben wir Single ja auch, aber wenn wir alles nur großartig finden, was meinst du, was wir für Kohle verdienen würden? Ja. Und das
können wir
ist,
mit der Yacht immer ins Studio fahren.
Ja, so, ich meine, wenn ich mir zum Beispiel diese Influencer-Events angucke bei, ne,
irgendwas gibt's
House of the Dragon letzte Woche. House of the Dragon, bestes Beispiel, da waren ja wieder viele Leute, du warst unter anderem da, ich weiß, ich hab's nicht geschafft.
Aber es waren auch Eve und Sebastian
war
ganz
da.
Cinema Strikes Back,
Nerdkultur,
Marco war da.
Genau, also eigentlich war jeder da, ich hab's leider wirklich nicht geschafft,
weil ich
krank geworden.
Sie haben eine sehr gute Liste, finde ich, ehrlicherweise.
Mhm. Aber es gibt da auch immer wieder diese Leute, die mit Film und Serie nichts zu tun haben, wo du dann TikTok-Stars hast und die halt einfach große Namen haben, die dann auch dafür gekauft werden. Und da fließen schon ordentliche Beträge. Das muss man halt sagen. So,
aber das muss man auch ehrlicherweise immer sagen. Reichweite wird immer vergütet in irgendeiner Form. Ne? Also ihr hört bei uns auch hier im Podcast Werbung.
Ja.
Ne? Dafür werden wir und auch unsere Produzenten entlohnt. Das ist jetzt
aber
nichts, was man auf jemanden zeigt, sondern das bietet sich halt an, so wie David Werbung für Holzkern beispielsweise macht. Und jetzt sicherlich nicht von klein auf der Uhrensammler schlechthin war, aber vielleicht dadurch eine Marke entdeckt, die er selber verwendet und trägt.
Die gut ist,
gibt
ja.
Es, genau.
Die,
so
für
ist
die,
es aber dann.
Stehe.
Und das wiederum bringt eine Unabhängigkeit mit sich, wenn man nicht in seinem Kernmarkt quasi immer das Geld verdienen muss. Das finde ich immer ganz spannend.
Genau, ja, aber das wollte ich mal ansprechen. Ich hoffe, jetzt habe ich hier nicht schon wieder jemandem auf den Schlips getreten. Du saßt jetzt als Kontrollinstanz daneben. Aber ich wollte es mal ansprechen, weil es mir wirklich auch, das macht was mit mir, auch weil ich wirklich auch denke, ich finde es auf der einen Seite auch geil, dass man sich so ein bisschen hat unabhängig machen lassen können. Was ich halt nicht so schön finde, ist, dass so manche Sachen immer noch nicht rauszukriegen sind. Ich muss auch dazu sagen, ich kann total verstehen, wenn Studiochef oder sagen wir Marketingchef XY oder Chefin da sitzt und sagt so, okay, dieser YouTuber haut ständig auf unsere Produkte ein, dann würde ich auch, ne, also ich würde einen Nachbarn auch nicht zu meiner Geburtstagsparty einladen, der jedes Mal gegen meine Tür spuckt. Das kann ich nachvollziehen, aber was ich irgendwie seltsam immer finde, ist, dass ja trotzdem weiterhin, ne, man kriegt Einladungen für alle möglichen Events.
Es ist einfach so, es hat sowas, ich will nicht sagen Schizophrenes, aber sowas Widersprüchliches. Ja. Und diese Pseudosubtilität, weil das ist ja, einfach ja. nicht subtil, wenn es da kommt,
gar nicht
sondern
subtil.
Einfach so mit offenem Visier zu sagen, ey, pass mal auf, das geht uns halt gegen Strich. Weil
und ich bin ein super Fan von offener Kommunikation. Ne? Wenn die mir schreiben würden, ey, sorry, du bist jetzt raus für ein halbes Jahr. Und dann würde ich sagen, so, naja, gut, vielleicht kriege ich es ja wieder hin.
So ein Platzverweis.
Sowas, ja. Ich würde es trotzdem nicht verstehen, weil es ist ja meine eigene Meinung und wir sind ja in diesem Business, wo klar ist, dass ich die äußern werde. Also wenn die Gefahr halt groß ist, dass Person XY eine Sache nicht gut findet, dann melde dich vielleicht am besten gar nicht erst bei denen. Aber es ist ja eine wechselseitige Abhängigkeit da. Die Presseeinladungen für die Vorpremieren, die brauche ich ja auch, um Filme vorher gesehen zu haben. Und diese Verleiher schicken sie mir natürlich aber auch, weil sie natürlich wollen, dass das bei uns stattfindet. So. Und das ist das Schizophrene daran.
Na, ich glaube, das hat auch viel mit Egos zu tun, weil die Fluktuation in der Medienbranche ist sehr groß. Also wer heute noch bei einem Studio arbeitet, kann morgen bei einem Streamer sein und übermorgen ist er schon wieder beim Radio und kommt dann wieder zurück zu einem Studio.
Ja.
Und jedes Mal, wenn eine Position gewechselt wird, hast du ja oft Nachfolger, die sagen, ich mache alles ganz anders. So, und um sich dann zu profilieren intern, sagt man, nee, mit dem machen wir nicht, das ist besser, wir machen es so rum, wir machen mehr Influencer oder weniger Influencer-Marketing. Da steckst du gar nicht drin. Da muss man ganz ehrlich sagen, dass jemand wie ich, der jetzt 13 Jahre auf YouTube ist oder all die Jahre, die du das auch machst, ja da im Verhältnis manchmal schon Konstanten sind. Und ich habe das schon bei ganzen Studios erlebt, mit denen ich in 3 Jahren lange super viel zusammen gemacht habe. Dann wurde eine Riege gewechselt und auf einmal ist vorbei. Und auf einmal meldet dich aber ein anderes Studio bei dir und sagt, wollen wir nicht mal? Und denkst so, hä, wie kommt das denn jetzt zustande? Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass da so viele Leute sitzen, die einfach auch mal dir wohlgesonnen sind oder nicht. Da gibt es immer auch sicherlich eine gewisse persönliche Ebene. Und mal gucken, in einem halben Jahr kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen.
Ja, ich denke mal, die Leute, die da sind, die werden begriffen haben, dass wir über die Filme so sprechen, wie wir es dann halt letzten Endes auch sehen. Das, glaube ich, entnimmt man sowohl den Videos als auch den Podcast, wo solche Gespräche ja auch nochmal intensiver sind und wo sie zum Teil so ehrlicher sind, weil wir auch ja gegenseitige Pole zum Teil bedienen. Ich muss aber auch sagen, dass ich das fast gar nicht mehr lese, dieses du bist gekauft, ne, ab und zu noch so bei größeren Sachen.
Ich habe das Gefühl, das ist auch gar nicht mehr so relevant aktuell. Erstens gibt es einen gewissen Gewöhnungsfaktor, wo die Leute davon ausgehen, dass Influencer viel Geld kriegen. Und zweitens wird gerade einer nach dem anderen öffentlich so zerlegt, dass momentan die richtigen Schauwerte woanders sind.
Ja, vielleicht.
Einer nach dem anderen fällt, der neueste ist ja schon wieder dann nur 2-3 Tage alt jetzt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist
immer nur am Rande.
Gehen krasse Dinge aktuell.
Ja, ja.
Ich sag mal so, wo geheiratet wird, wird auch manchmal geschieden. So, und vielleicht.
Aber dass du da so drin bist, ich habe das neulich schon bei Annie the Duck mitbekommen, wo die du hier so random gedroppt hast im Podcast.
Ja, ich habe so meinen Nachbar, er hört jede Folge. Wir zocken abends mit Gina zu dritt und laufen auch die Hunderunden abends. Und die beiden untereinander schicken sich so oft Memes und Sachen. Und ich kriege dann am Rand mal mit, irgendwelche Tweets auf X oder so werden kurz so umrissen. Und Gina schickt mir oft, wenn gerade irgendwas abgeht. Und wenn ich dann mal Zeit habe, gucke ich rein und denke so, oha, das ist jetzt passiert. Ich kriege es zugespielt. Ich suche das nicht aktiv, aber ich kann mich dem auch nicht im Ziel machen.
Ich finde leider bei ganz vielem davon, das ist so ein affiger Kinderzirkus, weil es bei dem neuen Ding, was du ansprichst, ja. Flying Uwe ist ja das Thema, da denke ich mir halt so, meine Fresse, die trennen sich.
Super privat.
Die trennen sich ja. halt einfach.
Aber
also
auf jeden
was
Fall
meinst du, wie viele Menschen sich in Deutschland gerade jetzt in diesem Augenblick trennen?
Ja, du und ich nicht.
Genau. Und das ist das Wichtigste.
So. Aber am Ende ist jetzt, glaube ich, inzwischen jede zweite Ehe mit einer Durchschnittsdauer von 15 Jahren.
Nein.
Jetzt 15? Aber 15 Jahre. Ja, 15 Jahre ist so eine Zeit. Klingt für mich wie Kinder kriegen und sobald die alt genug sind, dass sie es verkraften, trennt man sich. Weiß ich nicht. Ist jetzt so eine Vermutung.
Ja, gut, dass Carly schon ein Kind hat.
Ja. Ich bin jetzt im 5. Jahr Ehe. Ist immer noch Knaller.
Ja.
Glaub's mir, Gina, bitte. So, hätten wir die ersten 30 Minuten noch von dieser Podcast.
Aber wir haben heute nicht so viele Filme.
Wir haben nicht so viele Filme, weil danke an Hand of Blood. Ich habe wenig geguckt, weil ich die ganze Zeit Brotato gespielt habe.
Das habe
ich
gesehen.
Der hat so geile Builds auf seinem YouTube-Kanal und ich spiele so seine Builds nach gerade. Das macht so Bock.
Ich habe wegen ihm angefangen, Balatro zu zocken.
Was
Anfang
ist das
des
denn
Jahr.
Jetzt
Balatro,
schon
das ist ein Pokerspiel.
Was?
Ja,
ich
aber
mit Poker mein Geld verdient.
Es ist ein Roguelite-Pokerspiel. Sprich, du spielst mit Pokerkarten, aber es gibt sogenannte Bosse, also Blinds, wie im Poker. Ne? Und
ja.
Diese Blinds sind wie Bosse. Du musst eine gewisse Punktzahl erreichen, um darüber zu kommen. Und das Gimmick des Spiels ist, dass es, ich glaube, 250 unterschiedliche Jobs Joker gibt und diese Joker machen mal 4 Punktzahl oder wenn man nur Peak ausspielt, bekommt man 10-fache
Punkte. Ist das neu?
Das gibt es seit Februar und ist die Suchtnummer des Balatro.
Und das ist auch wieder so ein 10-Euro-Spiel oder so?
Ist nicht teuer und ich sag dir, du spielst eine Runde und du wirst nicht mehr aufhören.
Balatro.
Also, ich schick dir das mal, wenn du zu Hause bist.
Für den Tipp also kriegt jeder von uns einen super Thanks.
Und jetzt gerade spiele ich V Rising. Da komme ich auch gerade. Das Vampir Survival.
Ach so, habe ich mit Gina gespielt bis Level 12 oder so und dann heißt irgendwie,
ja
immer von Sonnenflecken am Tag fernhalten und dieses komische Blut da einsammeln. Wir haben es direkt am Release-Tag gespielt. Ich habe mir da meine Basis gebaut. Du bist ein bisschen überrascht, wa?
Ja.
Nee, man, Brotato it is gerade.
Ja, ich glaube, es kommt aber auch, wie gesagt, jetzt gerade gar nicht so viel.
Woran könnte das liegen? Man kann es jeden Tag sehen. Ich wette, du nicht, weil
doch,
du nicht so ein Auge...
Doch, ich habe das Eröffnungsspiel geguckt mit Kali.
Nee, ich meine, da kannst du es auf den Aufrufen sehen auf deinem YouTube-Kanal. Du kannst ab dem 18 Uhr Spiel sehen, geht das runter und wenn Abpfiff letztes Spiel ist, geht es wieder hoch, muss mal gucken.
Ich habe gestern ein Video online gestellt und dachte schon, oh, das ist viel zu spät, nach 20 Uhr, weil ich ewig gebraucht habe, das fertig zu schneiden.
Während das Frankreich-Spiel dann anfängt.
Und es ist auf Platz 3 eingestiegen bei meinen Videos und ich dachte so, das hätte ich nicht gedacht. Also gestern
war bei so einer männlichen Zuschauerschaft kannst du vergessen.
Ja. Also Mittwoch werde ich auf jeden Fall abends spielen die?
Morgen, ja, Mittwoch. Also, nee, gestern.
Genau.
Nach Release. Kein Deutschlandspiel, habe ich auch gesagt, frei, kommt kein Video.
Genau,
kannst vergessen.
Macht
Deutschlandspiel
keinen
macht
Sinn.
Keinen
ist
Sinn.
Absolut unnötig. Wir haben ja einen Podcast und den können die Leute ja während des Spiels auch hören und der heißt zwei.
Herzlich willkommen.
Achso, ja. Herzlich willkommen. Zwei.
Viel Pech und Schwafel. Das war jetzt einer dieser Filme, wo 25 Minuten lang schon was passiert, ehe die Credits kommen zum Auftakt.
Ja, gibt's selten, aber gibt's. Was hast denn du geguckt?
Wenige Sachen. Plus, wir gucken mal aufs erste Halbjahr zurück. Was? Muss man auch sagen, jetzt mit einem Knallerfilmstart, der Historie schreibt, gerade endet. Das ist krass. Aber dazu später mehr. Ich habe, David, The Boys, die ersten 3 Folgen der 4. Staffel.
Ich auch.
Ich habe da im Wasser der Seine geguckt.
Aha.
Nicht so geil. Aber dafür richtig geil.
House of the Dragon.
Velocipastor.
Ah.
Ich habe den Velocipastor geguckt. Ist mega. Ich habe House of the Dragon geguckt. Aber ganz ehrlich, da ist erst eine Episode raus, da halte ich es ganz, ganz kurz. Ich finde den Einstieg gut. Sie nehmen das Pacing runter, was es auf Game of Thrones Niveau wieder bringt, von der Erzählgeschwindigkeit her. Und es endet schon wieder so miese fies. Ich war sofort drin. Ich freue mich auf mehr, aber ich finde, die eine Folge ist zu wenig, um da jetzt einen großen Aufriss zu machen. Da warte ich mal ein paar Episoden. Vielleicht kommst du ja noch rein. Ich zweifle dran, dass du da, oder? Hast du da Lust noch zu gucken, die erste? Oder du könntest eigentlich, nee, könntest du nicht. Schon gut.
Ich hole das nach irgendwie, vielleicht aber auch nicht. Ich habe selbst jetzt keine Lust, das zu gucken. Ist auch mal nicht meins.
Okay, war das, soll ich mir vom Velocipastor erzählen?
Ja.
Wie, ja, das ist das Beste.
Gibt es da überhaupt was zu erzählen?
Das ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe.
Ich habe gesehen, du hast ihm 4 Sterne oder so gegeben.
Alter, ist der Knaller. Pass auf, Mann. Das ist Doug Jones. Das ist ein Typ, der ist Priester. Und der Film fängt schon an mit, er hält so eine Predigt und dann Amen. Und damit man sofort glaubt, er ist Priester. Und dann geht er vor die Kirche. Kennst du diese Szene, was dann passiert?
Nee,
er geht vor die Kirche.
Gesehen.
Schlechtestes Schauspiel aller Zeiten. Vorne stehen Mama und Papa neben einem Auto und er so, Hi, Mom. Hi, Dad! Und dann so Schnitt auf die beiden. Auch richtig schlecht. Scheiße sieht das Material aus. Hey, Doug! Hey, Doug! Und er so, und dann hast du so einen Special Effekt von einer Explosion und einem Brennen und dann Schnitt auf. Da steht einfach nur VFX als Schriftform Burning Car. Und dann sind die Eltern tot. Und weil er dann so traumatisiert ist, rät ihm sein Mentor, wenn du glaubst, dass Gott dich verlassen hat, geh an den Ort, wo du weißt, er wird dir niemals folgen. Und wenn er dort ist, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Pfad. Und dann sehen wir Schnitt, Duck springt durch den Wald. Das könnte bei mir am Haus sein. Und dann Einblendung groß, China. Es ist so billig. Und dann rennt so eine Frau weg, die hat so einen prähistorischen Zahn in der Hand und dann siehst du nur ganz nah, wie so ein Typ einen Bogen spannt und der spannt den Bogen falsch rum. Der hat noch nie einen Bogen in der Hand gehabt, aber trifft sie perfekt ins Herz. Und als sie stirbt, übergibt sie ihm diesen Zahn, wo er sich zufällig schneidet dran und dann kann er sich verwandeln in einen Raptor oder Dino. Weißt du, wie der aussieht? Das ist das hässlichste Dino-Kostüm aller Zeiten. Hast du das mal gesehen?
Nee.
Pass auf, das musst du sehen. Zumindest, Leute, wenn ihr Trash-Filme liebt, guckt euch das an. Der Typ, der den Film gedreht hat, hat das Filmmaterial 10 Minuten lang bei 90 Grad im Ofen gebacken, hat es über den Boden schleifen lassen in seinem Bad, damit es alt aussieht. Das Kostüm hat er nicht anfertigen lassen. Das war nämlich für irgendwie sein Kind zur Schulaufführung, wurde aber nie verwendet. weil es zu scheiße aussah für die Schulaufführung und lag immer im Keller. Das ist der Velocipastor. Ihr könnt den gesamten Film auf 4K, glaube ich, auf YouTube anschauen. Und er ist genauso trashig, wie es sein muss. Ist einer der besten Trash-Filme, weil er einfach komplett scheiße ist. The Velocipastor. 71 Minuten, absolute Grütze von Leuten, die aber mit Leidenschaft einen Fehler nach dem anderen machen. Er ist richtig super. Da ist mein Trash-Herz richtig hochgeschlagen.
Ja, okay. Aber warum denn dann nicht bei Im Wasser der Seine?
Ja, weil die das nicht ernst, das ja, nehmen ne? sie nicht ernst.
Ja, ja.
Weil da ist so, da versuchen sie dir am Anfang irgendwas Ernstes zu erzählen. Das fängt schon an, da sind so ein paar Wissenschaftler, die tauchen und da ist ein Pottwalbaby in einem Netz unter Wasser. Und dann sagt der eine Wissenschaftler, er muss tagelang gelitten haben. Und ich so, what, stopp. Pottwale sind Säugetiere. Die können nur 2-3 Stunden tauchen, solange ich mich erinnere, weil als Kind war ich Riesenwalfan. Hab gegoogelt, wie lange können Pottwale die Luft anhalten. 138 Minuten stand da. Da ist nicht. Und dann, wenn dann schon ein Meeresbiologe sagt, er muss tagelang gelitten haben. Ich so, nein, der treibt unter Wasser, der ist erstickt oder ertrunken dort jämmerlich. Aber nach 2-3 Stunden war ich schon ein bisschen raus. Ich wusste, der Film wird also niemals seriös sein oder ernst sein. Aber er sieht viel zu gut aus, um reiner Trash zu sein. Da haben sie sich bei den Effekten zu viel Mühe gegeben. Die Hauptdarstellerin spielt zu gut. Alle anderen spielen scheiße. Die Rollen sind auch wirklich kacke. Und die Idee, dass da irgend so ein Hai im Süßwasser rumspringt und nee, der ist viel zu sehr in der Mitte. Nee, guck Velocipastor und du verstehst, warum es reine Liebe ist, zu sagen, so macht man Trashfilme. Der weiß nämlich, wie Filme eigentlich sind und nimmt das alles auf die Schippe mit maximaler Scheißigkeit. Und weil du dieses Augenzwinkern siehst, weißt du, dass es eigentlich besser weiß, aber nicht die Kohle hat. Und das macht den Unterschied zwischen Trash und ernst gemeintem Horrorfilm. Oder Action-Thriller.
Ich bin nicht sicher, ob ich den
gucke. Du wolltest mit Eve das gucken und das macht die jetzt auch.
Ja, wir gestern Abend habe ich zu lange arbeiten müssen.
Deswegen ja, dann macht die es einen anderen Tag.
Machen wir.
Ihr könnt den ja auch zusammen per Discord schauen. Gibt es auf YouTube gratis. Könnt ihr euch mit Headsets einziehen.
Nee, wir haben jetzt Mittwoch als Follow-up-Datum festgelegt.
Das ist Deutschlandspiel.
Und da gucken wir dann Velocipastor, während die anderen, weil ich will das nicht sehen. Mich interessiert es nicht. Ist ja nicht so schlimm, dass es mich nicht interessiert, weil die Deutschen sind ja super, alle freuen sich, auch ich. Wuhu. Weißt du, worüber ich mich nicht so gefreut habe? Ach, über die Qualität von The Boys Staffel 4. Ich bin großer, großer Fan der dritten Staffel gewesen.
Es war auch die beste mit Abstand.
Genau, und hatte aber so ein bisschen gehofft, dass das jetzt mit der vierten weitergeführt werden kann. Und ich habe schon bei der ersten Folge so gedacht, so, wo geht das wohl hin? Und habe dann jetzt zum Ende der dritten gemerkt, und das sind erschreckend viele Folgen, dass ich irgendwie noch nicht so richtig weiß, was die jetzt eigentlich wollen. Weil plötzlich ganz viele Nebenschauplätze wieder aufgemacht werden, bei denen ich dachte so, was soll das jetzt? Also ein Beispiel zum Beispiel, Frenchie, einer der wichtigen Charaktere, der hat plötzlich, ne, bisher wurde so mehrere Staffeln lang so eine Love-Story mit ihm hergeleitet und die wird jetzt plötzlich am Anfang der vierten Staffel fallen gelassen für eine neue Love-Story zu einer Person, die völlig neu ist, die ist plötzlich aufgetaucht. Man denkt sich noch die ganze Zeit, wer ist diese Person und wo kommt denn die jetzt her?
Ich finde aber ohnehin diese Love-Story schon immer langweilig.
Ja, aber sie versuchen den Figuren natürlich irgendwas zu geben, mit denen sie arbeiten können. Du merkst schon sehr deutlich, das ist die Geschichte von Homelander und von Butcher. Und dann hast du so echt, die haben echt Probleme, zum Beispiel A-Train zu erzählen. Sie haben große Probleme, The Deep zu erzählen. Ist ja zu Hause bei uns ein großer Streitpunkt, weil Carly liebt The Deep. Aber sie liebt den auch deshalb, weil er halt so dieser Comic-Relief-Charakter ist und der, wo man noch am ehesten so diese absurde Note der Boys mitbekommt. Und auch hier in dieser vierten Staffel gibt es wieder jede Menge Momente, wo Homelander The Deep erniedrigen darf oder The Deep sich selbstständig erniedrigt. Und ich dachte so, das ist halt leider einfach schon gar keine Charakterzeichnung mehr, sondern irgendwann hat die aufgehört zu passieren und jetzt.
Wobei jetzt gerade er versucht, sich so ein bisschen Respekt wiederzuholen und so das aufzubrechen.
Ja,
eine Szene gibt es, die darauf deuten lässt.
Eine.
Und deswegen müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Ich finde diese gesamte Etablierung von Sister Sage ehrlicherweise sehr spannend.
Ja.
Weil bisher ist es immer körperlich gewesen, The Boys, wer kann wen vernichten. Und der ganze Intellekt hat sich da immer hinten angestellt.
Wobei mir das zu viel Politik jetzt reinbringt. Es ist ja eine Serie, die immer viel mit den aktuellen politischen Zuständen spielt. Aber das hier ist halt wirklich so on the nose, ein Kommentar auf Trump, auf seine Anhänger und auf den Sturm auf das Kapitol, der ja hier fast 1:1 nacherzählt wird. Schon im letzten Teil irgendwie hatte das ja angefangen und jetzt geht es faktisch nur noch darum. Und Sister Sage ist jetzt ein neuer Charakter, der ins Spiel kommt, für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, deren Superpower ist, sie ist die intelligenteste Person der Welt. Ja,
wird, weiß ich gar nicht, ob das, würde man das übersetzen? Man würde wahrscheinlich clever sagen. Also smart würde ich übersetzen mit sehr intelligent und weiß, das auch noch auszunutzen. Ich glaube, smart hat nochmal so einen Unterton von nicht bloß die reine Schleue, sondern auch nochmal.
Ich finde aber, was halt passiert ist, der Moment, in dem sie vorgestellt wird, da finde ich sie super, weil sie eine der wenigen Personen ist, die zum Beispiel vor Homelander.
Damit meinst du, als die beiden aufeinandertreffen bei ihrem Apartment.
Genau, ja, sie trifft auf Homelander.
Super stark gespielt.
Ganz tolle Szene, auch weil man merkt so, oh, hier ist mal jemand, der Homelander, der A, keine Angst hat vor ihm, aber der ihm auch die Stirn bietet, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht auf physische Art und Weise, sondern eben über das Mentale. Und das hätte spannend sein können. Und relativ schnell ergibt sich dann aber ein Miteinander, das dazu führt, dass Sister Sage eigentlich nur durch die Szenen geschubst wird und dann gesagt wird, es gibt diesen einen großen Masterplan, der erfüllt wird, dessen genaue Details erfährt man aber nicht mehr. Und dann passiert mit der Figur erstmal in diesen drei Folgen nichts. Und ich dachte mir mehrfach so, also hier sind so ein paar Sachen, die mich nerven. Homelander ist zwar ganz klar im Mittelpunkt, aber ist auch nicht so häufig da. Billy Butcher ist in den drei Folgen fast gar nicht zu sehen. Compound V oder dieses Temp V ist aus der Geschichte verschwunden. Jetzt hast du dann bei Huey plötzlich so eine Sache mit dem Vater, dann taucht seine Mutter auf und ich dachte, warum diese Tür denn jetzt noch öffnen? Weil ihr habt ja eigentlich so den Kern festgelegt nach dem Ende der dritten Staffel mit Soldier Boy, ist jetzt eigentlich genau der Raum da, um das Ganze aufs Finale zuzuspitzen. Wenn man die Comics gelesen hat, weiß man, das unterscheidet sich ja eh schon sehr von dem, wie es mal aus...
Das heißt, man weiß aus den Comics jetzt nicht, wie es weitergehen
Nein.
wird?
Okay. In den Comics ist es so, dass eine Person sich am Ende revealed als ein Charakter und das kann es jetzt schon nicht mehr sein. Und das hat einen großen Einfluss aufs Finale und auf das Schicksal von Billy Butcher und Homelander. Und deswegen ist es schon spannend. Zum Beispiel The Deep ist ein völlig anderer Charakter in den Comics. Der ist da der erwachsenste von allen und hier ist er eigentlich der blödeste. Es gibt so ein paar Elemente, die ich interessant finde. Zum Beispiel, was mit A-Train gerade passiert in dieser Staffel. Aber bisher denke ich noch so, boah, die ersten drei Folgen ist eigentlich noch nicht viel passiert. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, dass sie mittendrin im Writers Room saßen und dann gab es einen, der meinte, Moment mal Leute, wow, wir hatten eigentlich gar keine ekelhafte Sexszene drin in dieser Folge. Und dann gibt es die dann nochmal ganz schnell reingeschoben, auch so kontextlos und dann geht es weiter mit der Folge, ohne dass die irgendwelche Höhepunkte hätte. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die dritte Staffel schon in der ersten Folge mit dieser Mini-Penis-Explosion und dem Hero-Gasm und Soldier Boy, da gab es so viele Momente, wo ich dachte, jede Folge ist toll und hält mich am Ball. Und bei der dritten habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, was die vierte von mir will.
Also ich finde es auf jeden Fall schwächer als die dritte Staffel. Ich finde aber ein paar Themen sehr spannend. Ich mag diese gesamte Vater-Sohn-Ebene, die aufgemacht wird, oder auch Stiefvater-Sohn-Ebene. Ja. Die Verantwortung, die damit einhergeht und das Emanzipieren von einem Kind, von einem Elternteil und der Umgang mit Schuld. Und dass da jetzt jemand ist, der quasi ein geborener Superheld ist. Und dass jemand mit seinem eigenen Ego oder Narzissmus umgehen muss, dass man weiß, man geht und jemand anderes steigt auf und da folgt jemand. Und man möchte trotzdem niemals das Rampenlicht abgeben. Man will es nicht mal teilen und gibt dann vor zu lieben. Ich finde diese Ebene wahnsinnig spannend, was der Anthony Starr auch wieder rausholt. Und die Kamera immer wieder untersichtig an ihm dran ist, wenn sein Ego gekratzt wird. Und Sister Sage ist so eine, wo ich mich auch frage, mit ihrem Wissen ist sie so eine Bedrohung, ob ich mich frage, ob es die nachher werden kann, die alles auch zum Einsturz bringen kann, theoretisch, wo die sich am Ende wiederfindet. Wir wissen jetzt, nach 5 Staffeln ist Schluss, hat der Serienschöpfer mitgeteilt in der Startwoche. Also rein theoretisch müsste die 4. Staffel bis zum Höhepunkt eskalieren, fast, und dann in der 5. Staffel am Anfang ganz eskalieren, um dann quasi das große Finale einzuläuten. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich fühle mich auf jeden Fall unterhalten genug, um weiterzugucken, muss ich sagen.
Ja.
Es reicht nicht, um meinen Ansprüchen gerecht zu werden, aber es ist wieder so eine Zeit, wo ich sagen muss, House of the Dragon gestartet, The Boys gestartet und Bridgerton, wenn man es mag, auch nochmal mit einer Qualität. Das ist schon gerade wieder so Seriengenuss für viele. Und da kommt noch The Bear Staffel 3 übernächsten Monat. Das sind ein paar schöne Sachen.
Und natürlich Rings of Power Staffel 2.
Auch August oder September?
Ich glaube, August, wie letztes Mal am 31. August oder Anfang September, irgendwie so in dem Dreh kommt das.
Aber das muss noch beweisen nach der ersten Staffel.
Ja, ja.
Ja,
das war auch nur ein Spaß.
Ich mag im Trailer, dass wir dann Barad-Dur sehen, wie der Turm entsteht, aber mehr mochte ich nicht.
Was nicht viel ist, ehrlich
gesagt. Wobei, das Lego-Set würde ich gerne bauen. Es gibt ein gutes Lego-Set in die Richtung.
Also, wir halten euch mal auf dem Laufenden. Wir werden am Ende der Staffel nochmal drüber reden, weil das ist eine Serie, die interessiert uns. Da sind wir dann noch beide am Ball. Aber das fällt mir immer wieder auf. Wir machen das häufig so, dass wir so reingrätschen in so Staffeln und dann nicht mehr über das Ende sprechen. Ja. Manchmal ja, manchmal nein.
Ich muss noch Dark Matter dann auch bis zu Ende schauen, dann kann ich auch noch was sagen.
Naja, wenn die dich ey, ganz ehrlich, wenn die dich nicht dazu gebracht hat, sofort weitergucken zu wollen.
Nee, ich gucke dann nicht jede Woche. Ich warte immer so bis 2, 3 Episoden raus, um die wieder ein Stück zu gucken.
Du weißt aber, dass du Apple auch anschreiben kannst. So habe ich es ja auch gemacht.
Ja, aber ich will dir dann drüber reden, wenn alle es sehen können. Ach so. Ich will ja nicht 5 Wochen vorher so das.
Aber dann hat es dich nicht so gut, weil bei mir war das so. Ich hab
außerdem halt gucke ich nicht so gern Screener, weil ich gucke sie auf der Leinwand bei mir zu Hause. Mhm. Und die Screener, die dann oft hinterlegt sind, funktionieren ja nur auf Laptops oder PCs. Und ich will es auf der Leinwand gucken.
Kannst du aber nicht den Laptop über HDMI an den
ist einfach nicht die gleiche Qualität. Ist es einfach.
Das ist mein Robert Hofmann.
Ist einfach nicht.
Der gibt sich nicht mit wenig zufrieden. Warum du dann mit mir einen Podcast machst, ist mir ein Rätsel, aber
es gibt nicht mehr.
Es gibt, mehr geht nicht, sagst du. Ja. Ich könnte jetzt noch, aber ich glaube, das lassen wir, weil wir sind schon recht lang, über einen Film sprechen, der immer noch nicht bei uns angelaufen ist. Ich habe nämlich The Ministry of Ungentlemanly Warfare gelesen. Und da wir hier die Ministry of Ungentlemanly gesehen, da wir hier ja die Ministry of Ungentlemanly Gesprächsführung sind, könnte ich das noch machen. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wann der startet. Das
ist der Guy Ritchie-Film, der irgendwann mal hier rauskommt.
Genau, der auf Amazon starten soll, aber einfach nicht startet. Also wo ich nichts höre, wann da jetzt ein Release-Datum sein könnte. Ich habe den nämlich gestern in meinem Video auch erwähnt und wollte den unbedingt mal sehen.
Der macht eine Sherlock-Holmes-Serie jetzt ja auch für Amazon, ne?
Ja, nach den letzten 3 Flops kann man überrascht sein, dass er überhaupt noch Sachen macht. Aber dann lass uns doch mal über das Jahr.
Über das Jahr.
Über das Jahr bisher sprechen.
Ja. Sollen wir mit einer aktuellen Sache anfangen und dann einen großen Rücksprung machen?
Du, das kannst du tun.
Ich finde das nämlich sehr, sehr krass. Ich hatte das David die Woche schon geschrieben. Und das lässt mich auch so ein bisschen, ging heute die Frage bei mir um, sind wirklich Prequels, Sequels und Remakes das Problem? Oder ist es schlichtweg die Qualität? Nun liegen wir ja bei Alle steht Kopf 2 ganz weit auseinander. Ich für mich bin der Überzeugung, der ist sehr gut gelungen, der ist kreativ und der hat Ideen. Was ich krass finde, davon ausgehend aus meiner Perspektive, dass das matcht mit dem massiven Einspielergebnis. Der Film hatte ein Tracking von 80 bis 90 Millionen in den USA. Das wäre schon gut gewesen. Hm. Hat 155 Millionen eingespielt. Ist der beste Start des Jahres. Der erste Film seit Barbie, der 100 Millionen zum Start schafft. Der drittbeste Animationsfilmstart in den USA aller Zeiten. Und der beste Animationsfilmstart weltweit aller Zeiten, weil der nochmal 140 Millionen international geholt hat. Auch in Deutschland mit 150.000 Zuschauern mehr als der erste Film. Und das während eine EM ist. Also das ist ein Brett. Der Film könnte straight Richtung 1 Milliarde Dollar plus wandern und wäre dann Pixars erfolgreichster Film aller Zeiten, soweit ich mich erinnere.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hat nicht sowas wie...
Alles steht Kopf 2 war der zweiterfolgreichste und der erfolgreichste ist auch nicht, könnte Toy Story 3 sein, ich weiß es nicht.
Einer von denen, oder?
Ja, ja, es könnte sein.
Findet Dory war, glaube ich, auch sehr erfolgreich.
Ja, das könnte sein. Das geht auch, Findet Dory ist der erfolgreichste. Ja, das ist richtig.
Und The Incredible 2.
Ja, aber die sind dahinter.
Ja?
Ja.
Ist auf jeden Fall stark und es war gestern so, ich habe ein Video auf meinem Kanal gebracht, wo ich über das Halbjahr gesprochen habe, habe ein bisschen erzählt, was waren so die...
Ach so, macht man das. Dann musst du dich nicht nochmal für einen Podcast vorbereiten.
Nee, es war eigentlich so, dass ich das jedes Jahr mache und letztes Jahr war es ja auch schon so, dass ich genau das getan habe. Ich habe das Video auf dem Kanal gemacht und habe dann hier noch so ein paar Zusatzinfos gedroppt und durch unser Gespräch entsteht dann natürlich nochmal eine weitere Perspektive. Aber genau in diese Vorbereitung zu diesem Video passierte dann das mit Inside Out 2. Denn im Video sage ich, dass das Jahr bisher echt dramatisch aussieht. Und das muss man klar sagen, das ist kein gutes Jahr bisher gewesen. Ich hatte das am Anfang des Jahres ja schon gesagt, das erste Quartal war das schlechteste der letzten 23 Jahre. Und von Januar bis April...
Und das ist wegen 9/11, so der Fall oder was? Redest du von Deutschland oder USA oder international?
USA, das ist nur der US-Markt gewesen.
Also wegen 9/11 wahrscheinlich.
Genau, global sieht es auch nicht so gut aus. Aber wenn man jetzt gerade auf das aktuelle Jahr guckt, von Januar bis April, gerade in den USA, aber auch global sieht es nicht so großartig anders aus, dann merkt man schon, die Zahlen der Kinogänger sind ungefähr auf diesem Level, ein bisschen unter den Zahlen von 2022, also im Vergleich zu 2023 nochmal extrem abgefallen. Was aber interessant ist, ist, dass wesentlich mehr Filme ins Kino gekommen sind. Also es sind weniger Blockbuster gestartet, aber es sind über 100 Filme mehr in den Kinos dieses Mal angekommen. Und es gibt so Filmanalysten, denn Mural ist einer, der in den USA richtig gut auf YouTube so, der ist da einer der besten Box-Office-Analysten. Und der sagte klar in seinem aktuellen Video, meint er, es ist kein Inventory-Problem. Also es ist nicht so, dass die Leute gerade kein Angebot an Filmen haben. So das, was ja letztes Jahr zur Streikzeit immer wieder gesagt wurde, oh nein, wie geht es jetzt die nächsten Jahre weiter? Nee, es ist eher so, dass die Lücke, die so ein paar der großen Blockbuster hinterlassen haben, das haben sich andere Studios genommen. Und diese Filme, auch so ein paar Streamer haben ihre Filme ins Kino gebracht und dadurch sind am Ende 100 mehr Filme, aber es ist ein Interessenproblem. Die Leute wollen gerade nicht mehr so viel ins Kino gehen. Und da habe ich mich mal so ein bisschen durchgeguckt durch die Zahlen auch. Ein wichtiger Punkt war, dass der Memorial Day ist in den USA, ist immer Ende Mai und ist traditionell einer der stärksten Tage beziehungsweise eines der stärksten Wochenenden. In den USA wird ja immer dann aufs ganze Wochenende gerechnet und generell ist es immer so ein Wochenende, wo die Leute reinrennen. Dieses Jahr war der 40% schlechter als im direkten Vergleich zum Vorjahr. Also fast die Hälfte weniger sind am Memorial Day ins Kino gegangen, weshalb so Filme wie, ne, also das Angebot war ja da, aber mit Furiosa oder The Fall Guy oder If war da offenbar kein Film, den die Leute sehen wollen. Und es sah jetzt tatsächlich, bis jetzt das passiert ist, also im Grunde Bad Boys war so dieser erste Punkt, wo man gemerkt hat, ah, okay, es gibt doch noch Leute, die ins Kino gehen wollen. Und jetzt bei Inside Out 2.
Zumindest seit Dune 2.
Ja, aber Dune 2 ist auch, ich habe hier mal die Liste mir aufgemacht, was sind so gerade die erfolgreichsten Filme des Jahres. Und die Topliste sieht folgendermaßen aus. Auf Platz 1 ist Dune 2 mit 711 Millionen weltweit. Danach kommt direkt Kong vs. Godzilla mit 568.
Wegen China, weil er in China funktioniert hat als einziger Film seit langem. Ja.
Genau, da muss man auch sagen, das sieht man auch schön an den Zahlen, die haben halt wirklich 371 Millionen, also fast 400 allein international gemacht. Ich glaube, das ist fast alles China gewesen. Ist trotzdem, die Zahl ist beeindruckend, aber wenn man das jetzt schon sieht, letztes Jahr zur selben Zeit waren da schon, ich glaube, Mario gab es das schon und der hatte da schon die Milliarde, glaube ich, geknackt gerade. Also wir sind immer noch 300 Millionen unter der Milliardengrenze, aber es fällt jetzt schon weiter ab. Jetzt hast du dann auf Platz 3 ist Kung Fu Panda mit 543 Millionen.
Und der hat auch in China über 50 Millionen gemacht.
Genau, Kung Fu Panda, muss man sagen, läuft insofern gut. Der ist besser an den Kinokassen jetzt, hat er performt als der dritte Teil. Ist aber hinter dem ersten und zweiten liegt er zurück. Das ist jetzt für Fortsetzungen nicht ungewöhnlich, aber ja, ne, das ist so ein, man kann sagen, ja, das ist ganz nett. Und dann auf dem vierten Platz haben wir dann schon Kingdom of the Planet of the Apes. Und Kingdom of the Planet of the Apes.
Also ganz kurz, das ist auf dem sechsten, um ehrlich zu sein. Es kommen noch zwei chinesische Filme dazwischen.
Ja, die habe ich, ich habe die
aber
chinesischen.
Aber nur mal, um das mal zu sagen, ja, genau. Da kommen zwei chinesische
und das
Filme
ist, das, und das
am
ist
chinesischen
auch,
Markt.
Ja. Das ist schon seit ein paar Jahren so, dass der chinesische Markt in den, also ich glaube seit 3-4 Jahren ist es so, dass wenn du auf Wikipedia gehst und nach den Top 10 besten Filmen suchst, dann sind immer so 3-4 chinesische Filme drin. Und da merkst du sehr deutlich, ich glaube so auch ein paar indische schieben sich langsam immer mehr in diese Listen rein. Du siehst sehr deutlich, dass der amerikanische Markt offenbar schwächer wird und dass der chinesische immer größer wird, aber nur noch bei den eigenen Produktionen.
Also in den Top 10 finde ich hier 4 chinesische Filme.
Ja, ja, das ist krass. Und wenn man die mal rausnimmt, dann hat man jetzt auf dem vierten Platz Kingdom of the Planet of the Apes mit 374 Millionen. Und das, muss man sagen, ist eine Zahl, der läuft zwar minimal besser in den USA als War for the Planet of the Apes, der letzte Teil davor, aber Dawn of the Planet of the Apes hatte noch 710 Millionen weltweit. Da kommt der hier nicht mal in die Nähe. Also das ist echt, leider merkst du schon so, in den Top 5 sind dann Filme, die enttäuschen an den Kinokassen.
Wir können ja mal so ein bisschen Gedanken anstellen, woran das denn liegt, dass die Leute wieder ins Kino gehen.
Genau.
Weil ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt mich nicht vorbereitet, aber ich darüber nachdenke, die Pandemie hat, glaube ich, vielen Leuten gezeigt, dass sie vielleicht auch gar nicht so gern mit vielen Leuten sind oder haben sich zwangsweise daran gewöhnt, eben im kleineren Kreis was zu machen. Das kann ich mir vorstellen.
Also für mich, ich habe es in meinem Video so gesagt, für mich sind zwei Punkte, die dazu geführt haben. Da führen noch andere Punkte dazu, wie die Inflation, die auch dafür sorgt, dass die Leute vielleicht einfach das Geld nicht mehr so locker haben.
Die Sachen kommen sehr schnell
genau,
Hause?
Das ist der erste Punkt.
Okay.
Der erste Punkt ist, die Leute sind umerzogen worden in der Pandemie. Erstens hat sich das Sehverhalten irgendwie umgeändert. Viel mehr Leute haben gemerkt, okay, zu Hause gucken geht auch. Aber das eine Sache, die damals schon prognostiziert wurde, ist eingetreten, nämlich das Auswertungsfenster ist so weit gesunken, der Durchschnitt liegt gerade bei 30 Tagen. Aktuell zum Beispiel Kingdom of the Planet of the Apes ist immer noch nicht auf Digital zu kaufen nach 37 Tagen. If aber zum Beispiel schon. Und letztes Jahr gab es so Sachen wie Evil Dead Rise, der war nach 18 Tagen. Konntest du dir den digital kaufen oder leihen? Und da muss man halt sagen, also wenn du mittlerweile nicht mal mehr einen Monat warten musst, bis Film XY irgendwo aufgeschlagen ist und du dann sagen wir mal, ne, also ich glaube, wenn du den kaufst, kostet der 25 Euro. Wenn du ihn leihst, bist du manchmal bei 9,99.
Das ist dann aber auch der ganz frische 4K.
Genau, ganz frisch, genau.
25? Die meisten Filme kosten ganz frisch so 18.
Ja, so. Manchmal auch das, ne. Es gibt manchmal so Premium-Releases.
Also 25 ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen, genau. Halte ich schon für einen
Aber sagen wir, zwischen 10 und 20 Euro liegen so die Preise für Leihen und Kaufen. Leihen geht dann meistens nach diesen Anfangswochen auch nochmal runter auf 5,99 Euro.
Und da muss man sagen, 4K, bestes Ton, alle Tonspuren in allen Sprachen, alle
und
Untertitel.
Und dann kannst du zu Hause mit der gesamten Familie, du kannst alle einladen, hast meinetwegen einen großen Fernseher oder wie du eine Leinwand und zahlst dann am Ende, sehen wir mal an, du holst dir noch billiges Popcorn, dann bist du vielleicht bei 30 Euro. Und warum solltest du als Familie noch ins Kino gehen? So, deswegen ist es sogar überraschend, dass sowas wie Inside Out 2 so knallt. Du merkst, es gibt noch diesen Event-Charakter vom Kino, aber das ist halt, also das Auswertungsfenster ist halt ein großer Punkt. Und das andere ist halt, dass die Streamer dafür gesorgt haben, dass Leute daran gewöhnt werden. Alle haben jetzt eins. Es gibt Peacock, es gibt Apple, es gibt, du wirst ja erschlagen von Streaming-Services. Und dann hast du
jetzt aufzählen? Komm, wir können ein Spiel machen. Wir sagen abwechselnd Streaming-Services.
Okay. Ich sag YouTube Originals.
Okay, Mubi.
Mubi, genau. Es gibt Peacock.
Dann sag ich Sooner.
Was ist das?
Gibt's Sooner.
In Deutschland?
Ja, glaube ich schon. Ja.
Okay. Paramount Plus.
Arthouse Plus.
Arthouse Plus?
Kennst du nicht die Arthouse-Channels? Da kriegst du richtig gutes
Stuff. Ja, aber jetzt gehst du ja in die Unterchannels von
Amazon. Ich fange unten an, weil alle sagen ja, sag doch Netflix, sag doch das. Ich fange hinten bei dem unteren an.
Ja, aber das sind ja so Sub-Channels von Amazon Prime, oder?
Und wieso? Und die Starzplay kannst du auch dir bei Apple holen. Das sind eigene, wie so untereigene Plattformen.
Ja, und da, siehst du, und das ist das Ding. Wenn wir beide schon nicht mehr, also du wahrscheinlich mehr als ich, aber wenn ich schon ins Straucheln komme.
Netflix, Prime, RTL Plus, Join Plus, wir müssen sie alle nennen.
Wenn du da schon ins Struggeln kommst, dann wird es der Otto-Normalverbraucher erst recht tun. Und ich glaube, dann hat es immer noch ein bisschen was mit Werbung zu tun. Scheinbar ist bei Inside Out die Werbung zu den Leuten mal durchgedrungen. Wir hatten ja letztes Jahr im Juni, ich hatte mal geguckt, weil es eben tatsächlich weniger Blockbuster sind. Im Juni letzten Jahres haben wir jede Woche, ja, weil du das oft nicht glaubst, wenn ich dir sage, wir haben gerade eine Flaute. Ich erzähle dir mal, wer gestartet ist. Erste Juniwoche Across the Spider-Verse, zweite Juniwoche Transformers 7, dritte Juniwoche The Flash, vierte Juniwoche Elemental, fünfte Juniwoche Indiana Jones 5. So diesen Juni haben wir Alles steht Kopf 2 und Quiet Place Day 1. Das war's. Also ich merke es als Film-YouTuber total, weil im Gegensatz zu dir mache ich ja nicht alles und sitze dann in manchen Wochen da und denke so, okay, jetzt diese Woche startet Late Night with the Devil oder Sting. Also was mache ich denn jetzt für eine Kritik? Weil das interessiert ja im Grunde niemanden. Du siehst es ja auch an der Kinokasse sehr schön, dass halt ganz vieles eher so mäh läuft. Also
das finde ich ja auch so schade und so traurig, weil gucke ich mal auf die Qualität.
Ja.
Ne, waren ja richtige Knallerfilme dieses Jahr, aber alle klein. Poor Things, Holdovers, All of Us Strangers, Zone of Interest, May December, Challenger, Civil War aus meiner Sicht, May December, Late Night with the
Devil
und so weiter und so fort.
Was glaubst du, sind die größten kleinen Starts dieses Jahr gewesen? Weil ich hatte gedacht, okay, wenn die großen Filme dieses Jahr nicht so eng sind, weil das muss man ja sagen, letztes Jahr im Juni war zu eng. Wir haben das selber letztes Jahr gesagt. Diese Filme haben sich ja gegenseitig kannibalisiert. In der Woche nach Indiana Jones kam ja dann zum Beispiel schon Mission Impossible. Das heißt, du hast 6 Wochen lang einen Top-Blockbuster nach dem anderen gehabt. Die Leute gehen dann, glaube ich, schon allein deswegen nicht ins Kino, weil sie überfordert sind. So, jetzt hätte man dieses Jahr meinen können, wenn die so weit voneinander entfernt sind, dann setzen sich die kleinen Filme da rein und nehmen vielleicht was von dem Budget mit. Aber in der Top 20, ich gucke jetzt mal nochmal durch, sind exakt 3 Filme, die ich jetzt als Filme nennen würde, die eigentlich da nicht so, die nicht diesen Blockbuster gedacht
haben. Ist wieder nur US-Markt, das, was du da hast gerade?
Nee, das ist weltweit.
Also Civil War, weiß ich, sehr stark
Civil War
gestartet.
Ist mit 114 Millionen auf Platz 15 der beste Start für A24 jemals.
Dann vielleicht, wo die Lüge hinfällt. Der hat einen ganz schönen, der war hier nicht auf... Warte mal, lass mich mal kurz.
Nicht
The
Google.
Beekeeper ist groß, sagst du, und ich gehe durch meine eigenen Listen. The Beekeeper ist
The
zu
Beekeeper
groß.
The Beekeeper ist
du
auf
sagen.
Platz 13, aber den würde ich das nicht zählen.
Zählst du als zu groß?
Weil der ist kein so Programmkino.
Lass mich mal kurz gucken. Der ist zu groß. Der ist zu groß. Der war auch zu teuer. Das erste oben?
Das der, erste so Omen würde ich als Horrorfilm, und der ist ja Teil eines Franchises,
ja, okay.
Ist auf Platz 20, hat stark enttäuscht, muss man sagen. Also hier sind Filme drin wie Night Swim, der auch eine Katastrophe war, und auf Platz 17 ist zum Beispiel Madame Web und der gilt als Ultra-Flop. Also
ja,
so,
aber der ist ja aber nicht klein. Ich habe nur noch den kleinen Erfolg.
Genau, ich will nur sagen, die Perspektive, wenn du dir gerade die Top 20 anguckst, ist es nicht so, dass das Top-Filme sind, die also richtig gute Einspielergebnisse haben, sondern die Top-Filme sind eigentlich nur auf den ersten vier Plätzen zu finden und danach. Also jetzt muss man sagen, Inside Out ist hier nur auf dem fünften Platz. Der wird sich noch hocharbeiten.
Der könnte auch anscheinend der erfolgreichste Film des Jahres
wahrscheinlich
werden.
Wahrscheinlich. Ich würde sagen, Deadpool läuft besser.
Oder Joker
2. Hast du gelesen, dass der hat ein Tracking auf einen 200-Millionen-Start? Nur in den USA.
Aber dann muss er, und das ist das Ding, Familienfilme haben diese enorme Langläuferqualität,
ja, ja, ja,
diese extreme Langläuferqualität.
Und die, und dazu kommen wir später nochmal dazu, werden dann hinterher auch auf den Auswertungsketten auch nochmal.
Ja, und die kriegen dann noch einen Premium-VOD, bevor sie auf Disney Plus kommen und so.
Also, würde ich jetzt überraschen, auf Platz 9, einer der größten Hits des Jahres, ist Bob Marley. One Love.
What? 179, den fand ich echt mau.
179 Millionen hat er eingespielt und das Budget dürfte wahrscheinlich so unter 50 Millionen weit gelegen haben. Ich habe es jetzt nicht geguckt, aber das ist offenbar so ein Special Interest Film gewesen. Der andere Film war Challengers auf Platz 14 mit 142 Millionen. Da hatten sich die Studios, glaube ich, sogar mehr von versprochen, weil eine Zendaya einfach ein bisschen mehr Zugkraft hat, aber im Grunde hatte auch der richtig gute Beine. Aber du siehst so, es ist so echt nicht so gewesen, dass jetzt einen Zone of Interest oder einen Poor Things, dass die halt total geknallt haben.
Gucken wir eigentlich Kind of Kindness zusammen die Woche?
Ja, klar.
Fast 3 Stunden, ne?
Ja.
Ja, 2,44, das ist echt eine Menge.
Und du hast dann halt so Filme wie If, und If ist eine große Enttäuschung, ne? Also der zum Beispiel, genauso wie einige andere Sachen, die jetzt...
Naja, Ryan Reynolds hat ja jetzt auch gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr enttäuscht, seit Deadpool 1 oder so, ne? Also alles, was er anfasst, auch wenn du alles davon hast, ist ein Erfolg.
Naja,
selbst,
aber der hier nicht.
Selbst Adam Project, ja, und deswegen fällt das so
also
auf.
Also If hat 170 oder 173 Millionen global eingespielt. Jetzt wird man sagen so, oh, nicht schlecht. Und Ryan Reynolds, der ist auch so ein Garant, dass das auch mal über 100 Millionen geht. Aber der hat halt wieder, und das ist wieder ein Punkt, den wir jetzt schon mehrfach hier besprochen haben, der hat 110 Millionen gekostet.
Aber ich bleib dabei, dieses Alles steht Kopf 2 bringt mich jetzt echt an so eine Indizienlage. Bei allen Filmen, die wir dieses Jahr haben, stimmt die Qualität nicht. Und
aber
wenn sie
Furiosa,
stimmt, wenn sie stimmt.
Furiosa wurde geliebt und der ist einer der größten Flops und einer der größten Enttäuschungen des Jahres.
Ich weiß nicht, ich glaube, der wurde nur von denen geliebt, die auch... Nein!
Weiß
Nein.
ich nicht. Ja.
Wie kann denn das sein, dass die Sachen, die wir wirklich als Blockbuster jubeln, auch wirklich, wirklich erfolgreich werden und die, wo wir sagen, das ist alles nichts geworden, auch dann wirklich an der Kasse nicht funktionieren? Ich will ja uns nicht hochjubeln, aber da muss doch irgend so ein Gefühl drin sein für, das funktioniert im Kino, und If ist einfach zu 2/3 sehr langweilig.
Naja.
Es passiert nichts bei If.
Ich finde ja, die Filme sind, das haben wir hier schon mal besprochen,
aber ist herzlich am Ende, wollte ich noch sagen.
Schwächer geworden. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass diese kleinen Sachen, ne, sowas wie Under Paris zum Beispiel, hätte auch sowas sein können wie damals Deep Blue Sea. Deep Blue Sea ist ja ein Vergleich, der gerne gezogen wird.
Ja.
Der in den, ich, wann war das? Ende der 90er, glaube ich, kam der in die Kinos. Und damals war das so ein von Rennie Harlan mittleres bis kleines Budget, aber der an den Kinokassen, das war damals das Futter für die James Bonds und die anderen Sachen, ne, für einen Titanic. Das kam so dazwischen und es war glasklar, dass es auch eine Zielgruppe für diese Filme gab. Und jetzt sind diese Filme aber gar nicht mehr im Kino zu finden, sondern landen auf den Streamern. Und in meinem Video hatte ich jetzt auch nochmal gesagt, das ist auch eine Sache, die ich hier mehrfach schon angesprochen habe, dass das halt häufig als Serie verarbeitet wird. Diese Filme werden dann häufig gestreckt. Da, es gibt Konzepte, die landen dann irgendwo auf dem Tisch, aber weil Netflix und Co. ja auf Masse produzieren müssen, sagen die halt immer, kann man das nicht strecken, damit wir jede Woche eine Folge releasen können und die Leute halt das Abo länger bei uns halten müssen. Und ich glaube, das fällt gerade auf viele gute Stoffe zurück. Nun muss man aber mal sagen, jetzt sind wir schon bei den Streamern. 2 Nachrichten fand ich dieses Jahr wirklich interessant.
Das ist natürlich kritisch, wollte ich kurz sagen, für alle Filmliebhaber, aber es ist irgendwo auch gut für Serienliebhaber.
Ja, also dieses ich finde, du merkst es so vielen Serien an, die könnten immer so kürzer sein. Du hast es bei Shogun, glaube ich, zuletzt gesagt, wo du meintest, die letzte...
Es gibt insgesamt 2 Episoden weniger,
ja,
glaube ich, gut.
So, und das ist so, Shogun, finde ich, ist jetzt kein so gutes Beispiel, weil da war das Original auch eine Serie, aber ich finde, es gibt so Beispiele, auch Dark Matter zum Beispiel, die ich sehr mochte. Auch da dachte ich so zwischendrin, eine weniger. Oder
wobei, wenn es so wie Apple das machen würde als Vorgabe, fände ich es ja richtig gut, weil Apple macht Serien, aber nimmt auch das Geld in die Hand für große Filme.
Ja, ja,
ja. Die dann ins Kino kommen. Also Vorbild Apple wäre eigentlich schon ein sehr gutes Szenario.
Auch Filme, bei denen man das Gefühl hat, das ist nicht so wichtig. Ob
hast du gesehen, der Formel-1-Film mit Brad Pitt kommt erst nächsten Juni, glaube ich, raus?
Ja, habe ich gesehen, ja. Was ich auch heute gelesen habe, ist, dass die beiden Talk-to-Me-Macher
von Street Fighter raus sind.
Ja. Kotz. Die sind riesen Fan davon und ich dachte so, oh, mit denen wird es vielleicht mal was. Und jetzt wird es wieder wahrscheinlich irgendwie Auftragsregisseur XY und dann weißt du, was wir bekommen. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, ich fand zwei Nachrichten dieses Jahr recht spannend. Auch die hatten wir, glaube ich, schon im Podcast verarbeitet. Wish und Madame Web sind übelste Hits auf Disney Plus geworden und in den USA ist Madame Web ja exklusiv auf Netflix gelandet und ist einer der größten Hits auf Netflix gewesen. Und du siehst, dass selbst
Sony hat diesen Flops, Deal, wir kriegen ja auch immer die Sony-Filme hier ein bisschen Versatz rein.
Genau, und du siehst, dass selbst die Flops dadurch ein zweites Leben erhalten und das ist ein Punkt, den wir ja hier auch, du vor allen Dingen immer wieder sagst. Man kann mittlerweile gar nicht mehr sagen, ob ein Film ein Flop oder ein Hit ist, weil die Entscheidung darüber findet hinter den Kulissen statt.
Hier, das habe ich nämlich heute gesehen, bei den Netflix-Charts ist jetzt vor unter der Thanksgiving. Ja. Und das war ein Sony-Film, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Weil auch hier kommen die Sony-Filme nämlich rein. Du siehst, immer wenn die Sony-Filme gelauncht werden, rutschen die nach vorne. Die Netflix-Charts sind nicht mehr nur Netflix-Produktion.
Das heißt, wenn wir hier uns hinsetzen und groß und breit über Filmflops und Hits sprechen, bei Hits wird sich natürlich nicht viel ändern, weil aus dem Hit wird nicht plötzlich ein Flop, aber bei einem Flop kann man sich nicht mehr sicher sein, dass der wirklich auch unerträglich für die Studios ist. Und das ist ein Gedanke, den ich hatte, ist, das müsste doch jetzt eigentlich für mehr Freiheit sorgen. Eigentlich müsste das dafür sorgen, dass die Studios sagen, ja okay, wenn egal ist, wie viel Geld dieser Film einspielt, ich glaube zwar, dass das Kino ein wichtiger Indikator ist, ne? Denn wenn zum Beispiel jetzt ein Dune erfolgreich wird, dann gibt es überall in den Nachrichten Dune 2 noch einen Rekord gebrochen und ich glaube, das wird sich auf Leute auswirken, die sagen, Kino weiß ich nicht, aber hinterher auf digital werde ich mir den auf jeden Fall holen. Ich glaube, ein Kinoerfolg stößt schon auch nochmal den digitalen Erfolg an, aber ich glaube, das ist halt mittlerweile einfach eben, ne, auf der einen Seite kann man das gar nicht mehr sagen, aber irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, dass die Studios sagen, so, dann können wir ja alles machen. Dann bringen wir jetzt einige Sachen, auch Genres zurück vielleicht. Oder wir werden mal mutiger oder so. Das passiert ja nicht. Also ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Filme immer mehr nach Formel passieren, dass sie immer mehr auch auf Nummer sicher gehen wollen, weil die Budgets ja auch so hoch geworden sind. Aber dass die Studios da nicht diese Ruhe entwickeln, die sie eigentlich haben müssten, wenn die Auswertungsketten hinterher jetzt einfach nur mal anders geworden sind. Du bist nicht mehr auf DVD-Verkäufe angewiesen und du kriegst viel mehr, das ist auch eine Sache, die ich im Video nochmal sage, bei den Kinos kriegst du 50% zurück. Bei einem Digitalverkauf sind es schon 70%, die du behältst. Das heißt 30%.
Nochmal ganz kurz diese beiden Zahlen.
50% gibst du ja an die Kinos ab
als
Studio. Wenn du einen Digitalverkauf hast, dann, ne, wenn du jetzt zum Beispiel über Amazon deine...
Ja, aber du verkaufst eine Kopie an wahrscheinlich durchschnittlich 3 Leute im Haushalt, oder? Oder 2 Leute.
Das mag sein, aber du erhältst auf jeden Fall, du kriegst 70%. Das heißt, die Marge ist sehr viel höher und dann gibt es nochmal den Fakt, wenn du zum Beispiel Disney bist und den Film auf deiner eigenen Plattform ausspielst, dann hast du gar nichts mehr, was du abgibst. Jeder Klick geht an dich, die vollen Abo-Gebühren gehen an dich und das sind nochmal ganz andere Elemente.
Das haben die schon echt clever gemacht, muss man ihnen sagen. Und ich glaube, die Plattform ist jetzt nicht mehr oder gerade so noch in der Verlustzone. Sie war ja bis vor kurzem in der Extremverlustzone und Bob Iger streicht da ordentlich zusammen.
2023 sind die Zahlen alle nach oben gegangen.
Ja, es war nur noch ein 3-stelliger Millionenbetrag pro Quartal miese, was nicht viel war.
Ja.
Naja, diese Studios, und das merken wir ja selbst, das merken wir, finde ich auch, du und ich im Marketing, wie wir approached werden oder gar nicht approached werden, sind noch einfach sehr zurück, was diese schnellen neuen Entwicklungen und Konsumentenverhalten angeht.
Ja, ja.
Und denken immer noch, sie sitzen an einem ganz, ganz langen Hebel, der aber immer kürzer wird. Und wie die Leute konsumieren, hat sich eben durch eine Pandemie, durch den Komfort zu Hause und weil sie auch in der Pandemie Geld hatten und sich die Heimkinos schön gemacht haben, da muss das Kino gucken, wie behauptet man sich? Wie locke ich Leute? Was macht es noch besonders?
Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass es ein großes Kinosterben geben wird. Ich glaube, Kinos wird es immer geben. Aber wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, wo Kinos und da bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass Kinos so ein Ding sind, was, also Videotheken sind auch ausgestorben, muss man ganz klar sagen. Und wir bewegen uns oft in der Zukunft zu, wo die AI am Horizont auf uns wartet. Und ich weiß nicht, ob du Dream Machine gesehen hast von Luma.
Nein.
Das ist eine Text-to-Video-AI, die, also die Bilder, du siehst, es ist AI.
Ich habe das auf Meme, also so in
Reels
gesehen.
Es ist krass. Ich sage dir, das dauert keine 10 Jahre. Da werden wir mit einfachen Mausklicks unsere eigenen Filme machen. Und dann frage ich
dich... Aber da können wir immer noch kritisieren, David.
Ja, klar, dann können wir immer noch kritisieren, aber...
Wir bringen dann wirklich wieder einen Film mit in den Podcast, den wir gemacht haben. Ja,
den wir gemacht haben, den verreißen wir dann. Und du bringst dann Velocipastor 2 mit.
Nein, Velocischnapstor oder so. Das ist eine betrunkener...
Genau. Ein alkoholsüchtiger Priester. Ja. Ich bin gestern so ein bisschen an dem Punkt gewesen, wo ich dachte, irgendwie kann ich gar nicht sagen, ne? Weil wäre jetzt Inside Out 2 nicht passiert, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay.
Und ich bin auch gespannt, muss ich noch dazu sagen, haben wir gar nicht erwähnt, es startet zum Beispiel noch A Quiet Place 3. Das ist auch nochmal ein spannender Blick drauf. David verzieht das Gesicht. Ich sag, es wird spannend.
Ich glaube, der Film wird gut, aber ich bin nicht sicher. Ich bin auch beim Rest des Jahres nicht so sicher, weil so Sachen wie Wicked oder Moana 2, weiß ich nicht, weil letztes Jahr Wish zum Beispiel ist ja gar
nicht.
Doch,
Moana funktioniert, weil da gibt es so eine große Fanbase und Vaiana war nicht schlecht so. Das wird funktionieren, Deadpool, Joker, es gibt noch, ich einfach unverbesserlich ging eigentlich, die Reihe ging immer, die kam
genau, und deswegen ist es so, es ist weird gerade, weil die Zahlen überall nach unten gehen, aber dann gibt es trotzdem diese super Blockbuster. Aber eine Sache muss man, glaube ich, dabei nochmal besprechen. Ich hatte das auf den deutschen Markt auch nochmal kurz bezogen, weil selbst wenn Filme Hits werden, sieht man da gerade sehr schön, dass es nicht mehr dieselben Hits wie früher sind. Chantal im Märchenland hat jetzt letzten Endes
2,9 Millionen.
2,6 sind es. 2,6 Millionen.
Und 6 Millionen, glaube ich, war Fuck You Goethe 3 oder 5,6.
Genau. Also nicht, glaube ich, Fuck You Goethe 3 waren ein bisschen über 6 und der erste war noch über 7. Ich hatte ein Interview gelesen, der war, glaube ich, beim Deutschlandfunk oder so, mit einem der Intendanten oder war es der Besitzer der Kinokette Cinemax, irgendwie sowas. Der meinte, der Kinomarkt in Deutschland hat sich halbiert. Sowas wie 2,6 Millionen Zuschauer für Chantal im Märchenland ist gerade das Maximum. Du kriegst keine 6 Millionen Zuschauer mehr hin. Und das ist, finde ich, alarmierend. Und es war heute die Nachricht rausgekommen, dass europaweit die Kinozahlen gerade so in so Märkten wie Rumänien oder Italien ist der um 20% gestiegen, der Verkauf der Kinokarten. Aber es ist trotzdem generell einfach so, es ist nicht mehr da, wo es mal war. Und ich habe dann so einen Artikel aus der Zeit vorgelesen, die nämlich geschrieben haben, wann wird sich das Kino nach der Pandemie denn endlich erholen? Und ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Ich glaube, diese Zahlen von 2019, 18, das war so dieses große Avengers Endgame, 2 Milliarden, und dann hast du 5 oder 6 verschiedene, ich glaube, in den Top 10 waren ja nur Milliardenfilme gewesen. Das wird es nicht mehr geben. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Du wirst immer noch diese großen Brecher haben.
Aber die gab es auch vorher nicht, diese Zahlen, ne? Also dieses MCU, was sich so hoch entwickelt hat, war auch nochmal eine besondere Phase.
Vielleicht konsolidiert sich es auch wieder, ja.
Schauen wir mal, ob das eine, wie diese Korrektur abläuft. Wir bleiben auf jeden Fall da für euch, um drauf zu schauen. Genau.
Spätestens, damit Robert seine Wettschulden einlöst.
So. Ich habe heute gegoogelt, Rebel Moon 3 News. Nichts gefunden.
Ja. Und du wirst auch nichts weiter dazu finden.
Nächste Woche, liebe Leute, haben wir aller Voraussicht nach einen Gast dabei.
Stimmt, genau. Wir haben einen Gast. Und zwar haben wir wieder einen Schauspieler da.
Ja.
Und
der spielt uns dann was vor.
Bei dem fand ich interessant. Ich weiß nicht, wie viel er davon erzählen will. Aber die Punkte, die wir in den letzten Monaten immer mal wieder hatten, wo uns Leute geschrieben haben, dass es seit letztem Jahr nicht mehr so viel Arbeit gibt.
Reden wir nächste Woche.
Das können wir die nächste Woche mal mit einem Gast vertiefen.
Kleiner Abschluss für alle. The Boys auf Prime Video, Velocipasto auf YouTube, wenn ihr wollt. Und Im Wasser der Sam auf Netflix. Haben wir es für die Woche, David?
Ja.
Bis nächste Woche. Wird super. Ich gucke fleißig Fußball. David nicht. Macht's gut. Tschüss.